herzlich willkommen heute zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Fast in Rufweite zum Weingut von Günter Jauch, der in der 181. Episode von Genuss im Bus mein Gast am Mikrofon war, ist ein weiteres Spitzenweingut der Saar beheimatet. Kanzheim ist sein Name. Ganz anders als von Otegrafen blickt es nicht auf eine jahrhundertelange Tradition zurück. Im Gegenteil. Es handelt sich um ein echtes Start-up, eine Weingutsgründung, die Anna und Stefan Reimann im Jahr 2016 auf den Weg gebracht haben. Seither ist nicht viel Zeit vergangen und doch sind die Weine der beiden bereits in der Spitze der Region Saar angekommen. Es sind zeitlose Dokumente einer der aufregendsten Weinlandschaften Deutschlands. Ohne jeden vordergründigen Charme, puristische, reine Weine, ohne Lametta und schmückendes Beiwerk. Dafür brillieren sie mit Tiefe und Eleganz, mit zugleich tänzelnder Leichtigkeit und Komplexität, mit salziger Länge und einer so seidigen Textur, dass man sie streicheln möchte. Nur Zeit sollte man ihnen geben, denn ihren ganzen Reichtum zeigen sie nicht schon kurz nach der Flaschenfüllung. Immer mal wieder bin ich ihnen begegnet. Im Restaurant, beim Darmstädter Vino Zentral oder bei einem Besuch des Saar-Riesling-Sommers. Dieser steht übrigens gerade wieder vor der Tür. Am 24. und 25. August öffnen die Saarweingüter ihre Keller und Vinotheken und laden alle Interessierten ein, ihre Weine zu verkosten und mit den Machern ins Gespräch zu kommen. Eine wirklich tolle Gelegenheit, wie ich meine, auch um diese wundervoll wilde Region mit all ihren Facetten einmal persönlich in Augenschein zu nehmen. Weitere Informationen gibt's unter saar-riesling-sommer.de. Und vielleicht sehen wir uns. Anna und Stefan Reimann vom Weingut Kanzheim sind natürlich auch mit von der Partie. In ihrer architektonisch ungemein ästhetisch gestalteten Orangerie schenken sie und die Gastwinzer Alexander Lörsch von der Mosel und Simone Adams aus Ingelheim ihre Weine aus und geben Gelegenheit zum persönlichen Austausch. All jenen, die am 25. und 26. August keine Zeit haben, lege ich das Wochenende 7. und 8. September ans Herz, denn dann präsentiert das Kanzheimer Winzerpaar Anna und Stefan den neuen Jahrgang. Weitere Infos finden sich auf der Website des Weinguts, die ich in den Shownotes zu dieser Episode gerne noch einmal verlinke. So, nun aber genug der Vorrede und Bühne frei für die Protagonistin der heutigen Episode von Genuss im Bus, Bühne frei für Anna Reimann vom Weingut Kanzheim in Kanzheim an der Saar. Los geht's! Also, liebe Anna, ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Ja, ich freue mich auch.
Nach Günter Jauch, der vor ein paar Wochen hier im Podcast ebenfalls zu Gast war, bist du ja wieder mal eine Vertreterin der Saar und interessanterweise seid ihr ja fast Nachbarn in Kanzheim. Allerdings ist es bei dir und deinem Mann jetzt kein alteingesessenes Weingut wie das von Otegrafen, sondern im Grunde ein Start-up, ne?
Genau, wir haben uns 2016, also mit dem Jahrgang 2016 gegründet.
Genau, und du hast mir erzählt, als ich bei dir war, dass ihr die Region ganz bewusst gewählt habt und ich glaube, gehört zu haben, dass du gesagt hast, die Saar ist das weltweit beste Terroir für Riesling. Wieso?
Ja, also das hört sich jetzt vielleicht an wie eine etwas krasse Übertreibung, aber es ist tatsächlich so, dass wir das wirklich davon tiefsten Herzen überzeugt sind, weil ich bin ja viel rumgekommen, habe die Rieslinge dieser Welt probiert und die Saar sticht immer raus. Auch meine Arbeitgeber in der Mosel hatten Saarweinberge und für mich waren das immer die besten Weine in deren Portfolios. Und das liegt einfach an dieser Kühle, an diesem extra bisschen mehr Spannung in den Weinen, die noch zeitloser und noch langlebiger machen. Und egal, wo ich hinreise oder ob ich mit meinen südeuropäischen Önologen-Kollegen rede, mit denen ich ja studiert habe, die beneiden uns nicht nur um diese natürliche Frische, sondern auch die und auch die Märkte, wo ich unterwegs bin. Und die sagen immer alle, das ist eine einzigartige Nische und Riesling, den man nirgendwo sonst machen kann.
Genau. Nun ist ja die Mosel nun wirklich überhaupt nicht weit entfernt und da gibt es ja auch Schiefer, es gibt Steillagen, es gibt Riesling. Na klar, die Saar liegt ein Tick höher. Ist es das oder gibt es noch andere Faktoren, die die Saar dann doch ein bisschen abheben?
Ich denke, die Saar ist einfach ein bisschen wilder. Also das ist ja eh hier fast eins meiner Lieblingswörter geworden, weil wir nicht, wir sind ja auch an dem Altarm der Saar, die wir ja hier auch immer die wilde Saar nennen. Und das Tal ist halt viel offener als die Mosel. Die Mosel ist halt ist ein Canyon, also das kann man ja sagen, ist ein sehr steiles Tal mit Hunsrück und Eifel. Rechts und links erheben sich die Berge Richtung Mittelgebirge. Und hier haben wir halt sich öffnende Landschaften, was im Übrigen auch unsere Besucher dann oft ganz überrascht feststellen, hat auch dadurch einen ganz anderen Charme, also einen ganz andere Atmosphäre. Und wir haben natürlich die Steilhänge, aber die sind oft mehr den Winden noch ausgesetzt oder weil wir eben auch wieder, die wechseln sich ab mit offenen Flächen, wo auf einmal Streuobstwiesen, Felder, einfach hügelige Waldlandschaften und so weiter. Also es ist einfach ein bisschen rauer, würde ich schon sagen.
Mm-hmm. Ja. Verstehe. Und zwischen euch und Serrich, wenn man da mal sich ein bisschen umguckt, ja, es ist gar nicht so leicht, dort den Überblick zu bekommen. An der Mosel ist klar, du hast es gerade gesagt, ne, der große Canyon und da hast du die Lagen mal rechts, mal links. Aber bei euch gibt es immer wieder noch kleinere Seitentäler und obwohl das Gebiet ja gar nicht groß ist, ne? Aber es hat viele verwinkelte Ecken.
Genau, ich meine, auch der weltberühmte Schatzhofberg liegt in einem Seitental, wo man das Wasser nicht sehen kann und auch Ockfener Bockstein zum Beispiel, das ist auch letztendlich ein Seitental und es ist halt, genau, das ist halt so diese Mischung. Klar haben wir auch, wie an der Mosel, Steillagen, die sich über der Saar direkt erheben. Mhm. Aber es ist halt wirklich eine Mischung, aus der dann auch wirklich ja auch durchaus eine kleine Unterschiedlichkeit der Weine auch, man schmeckt das natürlich auch, ne? Ob die jetzt nah am Wasser und ganz steile Steillage oder aus einem bisschen raueren Umfeld kommen die Weine, ja. Mhm.
Ja, also was ich bei der Saar immer so stilistisch beobachte, das ist so eine sehr puristische Aromatik. Ja. Dann so eine sehr markante, raumorientierte Tiefe und Haptik am Gaumen. Und dann trotz alledem im Finale, trotz allem Druck, der da ist, so eine beschwingte Leichtigkeit auch.
Ja, genau, das ist auch das, was mich so wahnsinnig fasziniert, dass wir letztendlich sehr leichte Weine machen können. Also wir haben selten Weine mit 12%, wenn wir jetzt mal von den Trockenen sprechen. Und das und trotzdem, wie du sagst, die haben trotzdem Druck und Tiefe und machen einen aber an keiner Stelle müde, weil man irgendwie, die ziehen einen so mit. So, und das ist sind einfach tolle Begleiter, ob so oder zu Speisen.
Ja, genau. Super saftig und immer Lust auf den nächsten Schluck.
Genau, genau.
Ja. Und nun ist ja seit vielleicht 15, 20 Jahren da auch richtig viel, viel Dynamik, Bewegung in die Region gekommen. Natürlich mit dem Roman Niewotniczanski, mit euch, mit dem Günter Jauch vielleicht auch, die Alteingesessen, du hast vorhin den Egon Müller genannt, aber auch junge Leute wie der Stefan Müller oder die Weber-Brüder. Da ist also insgesamt, glaube ich, im Moment ein Spirit, der ja endlich mal wieder ja zu diesem großen Terroir auch passt.
Ja, genau, also richtig. Also wir haben hier natürlich, Van Volksem hat natürlich einen Wahnsinnsanteil und es ist aber diese tolle Mischung aus, es ist wirklich diese Wahnsinnsmischung aus diesen jüngeren Betrieben, die größtenteils ja schon Weinberge in der Familie hatten, aber einfach gemerkt haben, boah, da steckt so viel drin und sich haben auch neu inspirieren lassen und dieses Terroir einfach wieder entdeckt und eigentlich auch ihre Heimat wieder entdeckt. Also ich kann vielleicht als Zugezogene auch so ein bisschen beobachten, dass der Stolz auf das, was man hier machen kann, war nicht immer präsent. Und das hat man aber Gott sei Dank wiederentdeckt. Also was wirklich an jeder Ecke spürbar ist und was natürlich auch Spaß macht, weil als Einzelkämpfer wäre das jetzt hier auch keine lustige Nummer.
Absolut.
Und das macht ja gerade bei so Sachen wie Saarriesling Sommer oder es gibt ja hier noch weitere tolle Festivals, die den Wein einfach feiern und den Saarriesling oder den Saarwein im Allgemeinen. Genau.
Anna, du hast gerade den tollen Saarriesling Sommer erwähnt. Der steht ja nun unmittelbar vor der Tür. Sag doch vielleicht noch mal 2, 3 Sätze, die vielleicht auch den ein oder anderen Hörer oder Hörerin motivieren, mal vorbeizukommen.
Ja, also das ist wirklich ein wunderschönes Event. Das haben wir vor circa 12 Jahren oder sowas. Also da war ich noch gar nicht selbstständig. Da war ich noch bei den bischöflichen Weingütern mit auch einem Riesenbesitz hier an der Saar. Haben wir das ins Leben gerufen und haben einfach gesagt, das ist doch ein toller Mehrwert für Gäste, wenn wir alle zum gleichen Wochenende öffnen und wir shutteln die Leute im Ticket, also das ist im Ticket inbegriffen, shutteln wir die Leute von Betrieb zu Betrieb und das funktioniert wunderbar und ist auch so ein bisschen privater, weil das sind alles nur kleine Busse von Winzerbetrieben gestellt und ja, und man kann halt in 2 Tagen unfassbar viel probieren. Es sind auch immer ein paar Gastwinzer dabei. Also bei uns ist dieses Mal ein Moselbetrieb dabei und einer aus Rheinhessen. Also auch, um immer mal ein bisschen so die Perspektive nochmal zu öffnen. Aber es ist, ja, es ist einfach ein sehr beliebtes Event. Auch gerade, weil es so ein bisschen privater ist. Also ein bisschen, es ist jetzt kein Riesen-Event, dass man irgendwie... Also man hat immer noch das Gefühl, man kann mit den Winzern reden, was super schön ist. Also genau, das ist sehr entspannt.
Okay, also ihr Winzer seid tatsächlich hautnah erlebbar.
Genau, und wir öffnen immer mit einem großen Menüabend. Der findet jedes Jahr auf einem anderen Weingut statt. Wir hatten den auch schon mal hier bei uns zu Gast. Das ist immer freitags davor. Und da sind wir auch immer alle dabei, wir Winzer, und moderieren das alle so ein bisschen mit. Genau, und man kann mit uns reden und wir sind, das ist, glaube ich, das, was die Gäste so toll finden, die ganzen Informationen aus erster Hand.
Und du hast eben von einem neu erwachten Stolz gesprochen, den du da spürst. Spielt denn da auch diese relativ glorreiche Vergangenheit so im, sagen wir, um 1900 herum auch eine Rolle? Ist das noch lebendig?
Ja, das hilft natürlich, sich auf darauf zu berufen, dass wenn man natürlich diese wirklich wahnsinnig beeindruckenden alten Restaurantkarten sieht, wo man dann erkennen kann, dass die Weine sehr hochpreisig, oft wirklich hochpreisiger als Bordeaux-Weine da drin standen. Ja, das hilft natürlich, aber ich denke, es ist durchaus auch ein in die Zukunft gedachter neuer Stolz, weil man einfach merkt, dass es einfach was Einzigartiges ist. Und ich bin ja jemand mit sehr viel Exporterfahrung und ich glaube, man kann einfach sagen, wir sind in einer Nische unterwegs, für die es hoffentlich auch immer einen Platz gibt. Und ich glaube, das haben viele erkannt, weil wir sind ja so ein bisschen, wir sind nicht sehr groß mit gut 800 Hektar an der Saar unterwegs und haben ein sehr eigenes Geschmacksprofil. Wie gesagt, ich denke, nicht kopierbar und da ist bei vielen Händlern und vielen Riesling-Liebhabern in der Welt Platz und das ist natürlich auf einem sehr umkämpften Weinmarkt auch total spannend.
Das ist ein Schatz, ne?
Das genau, ist es ist ein Schatz und den müssen wir auch pflegen den kann man dann auch gerne mit einem sympathischen Stolz vor sich hertragen.
Absolut, absolut. Ja. Und hinzu kommt ja, dass ihr nun wirklich Cool Climate in Perfektion verkörpert und da auch keine Angst haben müsst, ihr am wenigsten, ne, vor den Veränderungen.
Ja, also die sind natürlich auch Thema hier bei uns, aber klar schwingt immer die Hoffnung mit. Ich meine, ich bin auch keine Hellseherin, dass wir den Riesling hier noch lange in einer saartypischen Stilistik machen können. Mhm. Genau.
Anna, dass du jetzt da in Kanzheim an der Saar Winzerin mit deinem Mann bist und Weingut führst, das war ja nicht unbedingt zu erwarten und war nicht vorgesehen und stand auch nicht so in deiner Biografie drin von Anfang an. Du bist in Bonn geboren, richtig?
Ja, ich bin Rheinländerin. Ich bete mir auch ein, dass man das immer mehr hört
ja,
mit meinem Älterwerden.
Ja,
genau.
Ja. Ja. Ja, und ja. Dann bist du erstmal, warst du unterwegs, hast du mir gesagt, und bist dann in Neuss gelandet?
Ja, ich bin in Bonn eigentlich nur geboren, weil meine Eltern da studiert haben, und bin dann mit meinen Eltern sehr schnell in Neuss gelandet, obwohl ich war dann mit denen auch noch als Kleinkind ein Jahr in London und ein Jahr in New York, also ich war wirklich immer schon viel unterwegs und bin dann aber im Rheinland groß geworden, und das prägt einen natürlich auch, also ja. Die Mentalität hat ja schon auch, das hilft einem auch, wenn man in der Welt unterwegs ist, Rheinländer kommen eigentlich überall klar.
Ja, kann gut sein. Und was war die Teenagerin Anna für ein Mensch? Wie warst du, als du Abitur gemacht hast? Was ging dir durch den Kopf und was hast du für Zukunftspläne gehabt?
Also ich wollte immer raus in die große, weite Welt. Ich konnte eigentlich auch gar nicht schnell genug rauskommen und habe dann auch das Abi ein bisschen schneller gemacht und war dann ja in Italien und war sehr hin und her gerissen, ob ich meiner kreativen Ader folge. Ich komme ja sowohl aus einer mit Architektur geprägten Familie, dann gibt es Juristen und dann gibt es aber auch eine große Naturnähe, obwohl ich jetzt keine Landwirte um mich herum habe in meiner direkten Familie oder auch keine Naturwissenschaftler in dem Sinne, aber nichtsdestotrotz war die Pflanze und das Selbermachen immer ein Riesenthema in meiner Großfamilie, mhm. Und damit bin ich groß geworden und ich war so ein bisschen hin und her gerissen, mache ich was Richtung Landschaftsarchitektur oder Kunst. Ich hatte auch ein Studienplatz für Kunstgeschichte und aber habe mich am Ende tatsächlich für den Gartenbau entschieden. Also habe gesagt, nee, eigentlich ist die Pflanze echt mein Ding und ich möchte jetzt alles über die Pflanze wissen. Und bin dann ja nach München, weil Stefan nach meinem Jahr in Italien, wo ich mich nochmal mit Sprache und Kunst beschäftigt habe. Das war natürlich, ist natürlich auch rückblickend purer Luxus, so ein Jahr gehabt zu haben. Ja. Und ob dann Gartenbau studiert an der TU München, war in Stefan und genau.
Es wäre ja auch möglich gewesen, du studierst Biologie und machst den Schwerpunkt Botanik.
Ja, das stimmt, aber ich wollte schon dieses Anbauthema haben und auch, also Gartenbauwissenschaften umfasst ja alles von der dekorativen Pflanze bis zu Stauden, Gärtnerei, Baumschule, aber eben auch Nahrungsmittelproduktion, Gemüse und Obst.
Okay.
Und, ja, und die Gehölze haben es mir witzigerweise immer besonders angetan. Also als ich den Wein noch nicht ganz entdeckt hatte, da dachte ich immer, ich mache mal was mit einer Baumschule oder mach was mit Gehölzen oder Obst. Ja, da war der Weg zum Wein natürlich auch schon nicht mehr weit. Und da habe ich auch, einer meiner Professoren hatte sich in irgendeiner Vorlesung mal dann beschwert, da war ich schon im 7. Semester oder so, er hätte so tolle Praktikumsplätze in Chile und da würde sich ja keiner drauf bewerben, wir sollten da bitte nochmal gucken gehen am schwarzen Brett. Und dann habe ich halt gedacht, ja, warum nicht, da kann ich auch noch Spanisch lernen und spannend, aber das war halt völlig verrückt, weil ich wusste überhaupt nicht, was ich dann da mache. Dachte, ich lande irgendwie im Obstanbau oder so, aber bin mitten in der Ernte gelandet bei Santa Rita.
Okay.
Und das war halt für mich das Schlüsselmoment. Ja.
Also in Chile, ohne dass du richtig wusstest, wo du landest, in der Lese bei einem sehr großen Weingut.
Ja.
Und das hat dich ein Stück weit verändert, hat das Weinbegeisterung entfacht?
Ja, total. Weil ich habe gleichzeitig in dem ganzen landwirtschaftlichen Bereich auch immer geguckt, wo kann ich auch noch was mit meinen Sprachen machen. Weil wenn ich natürlich jetzt eine Baumschule gemacht hätte, dann wäre das sehr lokal und meistens auch nur aufs eigene Land bezogen. Und mir hat das einfach die Augen geöffnet. Das war ja die Zeit, wo das anfing oder so die Saison. Das war eigentlich die Zeit dieser Flying Winemakers, sag ich mal. Und ja. Da waren halt in Chile, natürlich neben den chilenischen Önologen, waren da Franzosen, da waren Neuseeländer. Ja, und die Franzosen haben mich dann halt sehr inspiriert, zu ihnen zu kommen, um noch Weinbau und Önologie mit ihnen fertig zu studieren. Und ja, das war, und auch dieser ganze Kellerteil, da ist ja dann wieder Biochemie im Ende und dieses ganze Zubereiten, Kochen mal mit Rezept, kochen mal ohne Rezept, nenne ich das immer. Und das, ja, und das hat mich so fasziniert. Das hat mir tatsächlich eine neue, nochmal eine ganz neue Perspektive und ja, Berufswelt eröffnet, wo ich mich dann wirklich voll reingestürzt habe.
Auch vielleicht, ja, wie divers, ne, die Weinproduktion letztlich ist.
Total. Also, ja, und dieses Ernten und dann daraus direkt was machen dürfen, das gibt es ja in der Landwirtschaft auch ganz selten, ne? Ja, also wir haben ja praktisch jede Stufe, ja, dürfen wir ja, der Veredelung machen wir ja selber bis hin zur Vermarktung. Das ist natürlich viel Arbeit, aber das ist natürlich auch, wir haben halt das Zepter auch dadurch ein bisschen mehr in der Hand als jetzt viele andere landwirtschaftliche Bereiche, also die dann noch mehr an irgendwelchen großen Märkten hängen, ja.
Und was haben diese beeindruckenden Erfahrungen dann bewirkt, als du zurückkamst?
Ich habe dann direkt meinen Obstbauprofessor gefragt, ob ich bitte im Weinbau meine Diplomarbeit schreiben kann, und habe dann über die Reblaus meine Diplomarbeit schreiben dürfen bei den Franken. Also ich habe Bayern nicht verlassen, aber naja, wenn man Franken Bayern nennen darf. Und bin dann in... das war auch eine super Zeit und bin dann in Pfalz-Zürchheim bei den Franken in einer Landesanstalt ein halbes Jahr gewesen, habe da Versuche gemacht zur Reblaus, weil das da auch wieder ja ein immer aktuelleres Thema wurde. Ja. Und habe dann da so mit meinem Münchner, also mein Weinstephaner Studium mit einer fränkischen Diplomarbeit beenden dürfen und habe dann mich dann und habe mich dann beworben in Frankreich, was wirklich super war, weil ich bin dann da an die Ecole, so an die, es gibt da zwei Schulen in Bordeaux und in Montpellier, die führend sind in Önologie und Weinbau. Und ich bin dann nach Montpellier gegangen und ja, das war schon eine tolle Sache.
Genau. Wieso dort, wieso nicht Geisenheim?
Weil Geisenheim, da hätte ich irgendwie nochmal alles machen müssen. Und ich war ja schon Agraringenieurin und noch dazu wollte ich einfach 200% Französisch beherrschen, wenn ich in dieser Szene unterwegs bin.
Okay.
Und habe dann einfach gedacht, kriege ich auch nochmal ganz andere Kontakte. Ich habe dann auch andere Praktika machen können, die man vielleicht von Geisenheim, wo man nicht so leicht rankommt. Ne? Also, genau.
Also das Globetrotter-Dasein, das ist dir scheinbar nun doch in die Wiege gelegt.
Absolut.
Ja. Also das in Montpellier, das hat dann auch nochmal die Richtung, die du ja jetzt angefangen hast einzuschlagen, nochmal manifestiert?
Ja, total. Also ich wollte dann, ich wurde natürlich, also was schon interessant ist, durch mein ganzes Ausland, meine ganzen Auslandserfahrungen, kriegt man ja auch einen anderen Blick auf das eigene Land und wo man herkommt und auch da, also ich habe da schon angefangen zu sagen, so, ich muss jetzt mal was für den Riesling tun in Deutschland, weil das hat mich natürlich schon dann irgendwann immer so ein bisschen gewurmt, dass der Südfranzose nicht wusste, dass wir überhaupt Wein produzieren. Und deswegen, ja, bei aller Liebe zu Frankreich, das konnte ich dann so ja auch nicht auf mir sitzen lassen. Nein. Nee, insofern habe ich dann, und da lag mir die Mosel und sah halt am nächsten, mein Vater ist ja Trierer, ich bin mit den Weinen dieser Region groß geworden, meine Großeltern haben hier gelebt und dadurch habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt mal in das Gebiet, wo vielleicht meine Generation, das war da 2003, noch am wenigsten dran denkt, dass man da irgendwie hingeht oder Urlaub macht oder so, sondern das war immer ja noch so, immer noch zu der Zeit auch so ein bisschen noch behaftet mit, das ist eher so ein Großelternding, wo die ihre Fahrradtürchen machen, oder meine Großmutter hat auch Rudertouren auf der Mosel gemacht. Okay. Aber ich werde nie vergessen, wie wirklich einige aus meinem Nicht-Wein-Freundeskreis schon sich gefragt haben, okay, was macht man denn an der Mosel? Aber für mich war das halt total klar, dass man mit diesem Produkt da einfach jetzt mal die Welt erobern sollte. Genau.
Du bist an die Mosel dann aber nicht, um selbst ein eigenes Weingut aufzubauen, sondern du warst bei Markus Molitor, ne?
Genau. Ich habe mich beworben und ja, und die Familie Molitor hat mich dann eingestellt. Das war sogar noch der Vater von Markus Molitor, der da auch viel den Vertrieb damals dann noch gemacht hat, auch gerade den ausländischen. Das war damals auch noch gar nicht viel. Und die brauchten halt Unterstützung im Vertrieb, weil es auch immer schon ein schnell wachsender Betrieb war und da konnte ich dann gerade auch meine Reise- und Spracherfahrung und natürlich kombiniert mit meinen Weinkenntnissen, konnte ich, glaube ich, viel bewegen und war hoffentlich hilfreich, um diese Weine überall bekannter zu machen.
Du warst ja im Grunde wie gemacht für den Job, ne?
Ja, obwohl es natürlich auch Learning by Doing war, was den Vertrieb anging, okay, weil in dem Betrieb selbst war leider, also was heißt leider, war einfach historisch auch noch nicht so viele Expertise, was jetzt das Auslandsgeschäft anging und so. Aber ich habe mir dann einfach meine Wege gesucht und das hat halt Gott sei Dank super gut geklappt. Und wenn man dann ein gutes Produkt hat, das war mir immer wichtig, weil ich habe das ja nicht gemacht, weil ich Vertrieblerin sein wollte per se, sondern ich wollte einfach erstmal Botschafterin sein für diese tollen Produkte und schauen, dass man einfach überall Mosel sah, wieder besser positioniert.
Ja. Und wie angesehen war damals, als du diesen Job hattest, der Riesling in der Welt?
Ja, es war halt sehr gemischt. Also es gab natürlich schon, das waren auch schnell meine Benchmarks, um dieses bisschen BWL-Wort mal zu benutzen. Also so zum Beispiel Dr. Losen oder Robert Weil, die waren schon ziemlich weit, aber diese Dynamik, dass so viele auch kleinere Betriebe durchaus wieder in viele Länder exportierten oder das war halt noch nicht so. Es gab immer diese Handvoll alter, eingesessener, immer schon erfolgreicher Betriebe. Also hier bei uns an der Mosel wirklich Prüm oder Schäfer oder ne, also so wirklich. Und dann war Dr. Losen mit seinem Dr. L sicherlich federführend, was den bisschen kommerzielleren Ansatz, um einfach auch was zu schaffen, wo jeder einfach mal Riesling probiert und sich neu damit auseinandersetzt. Weil in vielen Märkten war das Image leider doch sehr negativ besetzt. Ja.
Auf der anderen Seite gab es ja auch Märkte, die im Gegensatz zu unserem Inlandsmarkt ja relativ offen waren für restsüße Rieslinge, ne?
Ja, aber es war immer so eine Mischung, weil man gleichzeitig restsüße Weine, ja, von diesen Spitzenbetrieben, die immer da waren und die über Generationen einfach immer ihr Geschäft erfolgreich weitergemacht haben, weil sie aber auch ihren Pfad nie verlassen haben. Mhm. Aber leider waren ja halt diese ganz günstigen, also von Liebfrauenmilch bis irgendwelche anderen süßen Sachen, das hat halt einige Märkte nicht positiv beeinflusst, was das allgemeine Image der deutschen Weine. Und das hängt einem verrückterweise immer noch hier und da. Okay. Ich kann das manchmal gar nicht glauben, aber das ist ja, genau.
Ja, ja. Es waren halt ein paar Jahrzehnte, ne? Wo diese einfachen, nicht gut gemachten Weine eben restsüß waren und die den Markt mit Blue Moon und vielen anderen Dingen auch im Ausland geprägt haben.
Ja, also das hatte ja auch nichts zu tun mit diesen super spannenden, fruchtigen Prädikatsweinen.
Nee, das war ja eine Nische letztlich.
Die sind ja inzwischen auch wieder total in und wie gesagt, und wir konnten ja jetzt auch überall mit guten, trockenen Weinen überzeugen.
Ja.
Ja, das hat halt einfach ein bisschen gedauert.
Du hast mir gesagt, du hast dann noch den MBA gemacht, ne? In Mannheim, glaube ich, und Paris.
Ja, ja.
Quasi parallel zum Job bei Markus Molitor. Mhm. Berufsbegleitend, was dann anschließend nochmal bei den Bischöflichen.
Genau.
Gab es denn in dieser Zeit schon Ideen? Ich weiß, dass du natürlich auch in dieser Zeit längst verheiratet warst. Du hast deinen Mann Stefan kennengelernt, mit dem du ja da im Grunde genommen wahrscheinlich immer mal wieder auf der Bettkante gesessen hast und habt überlegt, wie könnte denn vielleicht durchaus auch eine gemeinsame Zukunft in einem gemeinsamen Weingut aussehen? Oder war das nie Thema?
Doch, das war immer Thema, weil es auch immer an uns beide herangetragen wurde, weil alle immer fanden, wir wären doch das perfekte Team, weil er ist ja ausgebildeter Gärtner, kommt aus dem Gartenbaubetrieb am Niederrhein. Wir kennen uns aus Weinstephan und er ist hat dann ja noch im Pflanzenschutz promoviert und arbeitet immer noch in Sonderkulturen inklusive Wein in der Pflanzenschutzberatung oder in der Pflanzenschutzentwicklung, also es ist sehr wissenschaftlich zum Teil auch. Und das ist halt, und wir wurden immer, weil wir beides haben, Anbau, Keller und Vertriebserfahrung wurde, und uns wurden ja auch immer wieder Weingüter angeboten, aber die meisten waren einfach zu teuer. Da wir halt davon leben, mussten wir immer darauf achten, dass wir da irgendwie einen realistischen Erfolg auch mit erzielen können. Genau. Mhm. Und die Einstiegshürde ist natürlich, ich meine, man setzt sich ja nicht einfach hin und man muss ja erstmal einen Weinberg irgendwo her haben und man muss erstmal eine Maschine irgendwo her haben und einen Tank und auch in irgendeinen Raum. Also man muss halt erstmal ein bisschen was zusammentragen, mhm. und das, ja, man will ja jetzt auch nicht dann sich so verschulden, dass ja. man gar nicht mehr weiß, ja. wie man das dann am Ende, das, also dafür.
Verstehe. Ja. Weil 2007, 2008 war ja auch von Otegrafen zu haben, ne?
Genau, ja. Ja, aber das war uns eine Nummer zu groß.
Gut, nun hatte sich aber in der Zwischenzeit, man könnte fast sagen, auf quasi geheimnisvolle Weise das ein oder andere arrangiert, das letztlich für euch ganz neue Optionen bereithielt, ne?
Ja, genau. Also ich war, mein Vater, da kommt auch ein bisschen mein Vater ins Spiel, weil der ja dann angefangen hat hier, 2007 hat er ja unser Haus, wo wir jetzt unsere Vinothek auch drin betreiben, hat er ja gekauft und hat das dann saniert. Als Trierer und Architektensohn hat er sich halt in dieses Gebäude verliebt, was von 1740 ist, und hat das dann mit dem ganz tollen Architekten Max Dudler wieder auf die Beine gestellt. Es war halt in einem sehr schlechten Zustand. Ja, mit der Idee, dass der Region in irgendeiner Form verfügbar zu machen. Deswegen hat er es auch gewerblich ausgebaut. Wir haben hier eine Profiküche drin, Gästezimmer und ja, und in dem ganzen Bau, in dieser ganzen Bauphase, da war ich nochmal in Elternzeit und bin dann mit dem Kinderwagen hier so ein bisschen mal durchs Dorf getingelt, weil ich dachte, okay, ich kann ja mal gucken. Mhm. Ich kann ja mal gucken, ob es hier doch gerade ein paar Weinberge gibt und irgendeinen Raum und einen Tank werde ich schon finden. Und weil das war dann am Ende eigentlich immer die Idee, wir fangen besser mit einem Weinberg an, ja, um die Belastung, die finanzielle Belastung halt nicht so hoch zu treiben. Mhm. Und, aber wir haben auch immer gesagt, es muss ein etwas größerer Weinberg sein. Wir können jetzt nicht einfach nur mit 1000 Quadratmeter irgendwo starten und dann wissen wir nicht, wie es weitergeht. Also das war uns dann doch zu sehr der Hobbyansatz. Also wir wollten schon, dass dann einer von uns ja möglichst schnell auch sein Einkommen damit bestreiten kann. Und ja, und dann haben wir halt, das war dann sehr lustig eigentlich am Ende, weil ich da mit dem Kinderwagen bei super vielen verschiedenen, ja, älteren Herren und Damen hier im Dorf, wo ich wusste, denen gehören Brachen oder auch noch bestockte Flächen im Kranzimmer Sonnenberg, die aber keine Nachfolger hatten oder einfach die Brachen nur verwalteten. Und dann, ja, habe ich nach vielen Küchenbankgesprächen durfte ich dann von 8 oder 10 verschiedenen Besitzern ja insgesamt 2 Hektar kaufen für einen echt sehr fairen Preis. Und dann haben wir halt das natürlich der Familie überlegt und dann, naja, okay, das ist jetzt ja wirklich der super Wink mit dem Zaunpfahl. Mhm. Das, ja,
genau. Wann war das?
Ja, das war 2015. Okay. Ja, also meine Tochter ist 2014, ist unsere Tochter geboren und genau, dann bin ich 2015 hier durch die Gegend spaziert.
Und zu diesem, ja, Zeitpunkt war das Gutshaus schon perfekt renoviert?
Nee, das war, die Sanierung ging eigentlich erst 2003, ja, so in der Zeit ging das irgendwann los. Wir haben ja drei Jahre saniert und 2017 eröffnet. Das fiel dann ja auch zusammen mit unserem ersten Jahrgang. Also wie gesagt, das war dann wirklich auch eine glückliche und spannende Fügung für uns alle. Also sowohl für das Vorhaben meines Vaters als für uns selber natürlich auch.
Natürlich, es war eine Fügung. Aber gekauft hatte er es ja schon 2007.
Ja.
Und da ist ja eine Menge Zeit ins Land gegangen. Das heißt, er hat jetzt nicht gleich sich daran gemacht, das nach eigenen Vorstellungen neu...
Doch. Ja, aber es war einfach... also ich war voll berufstätig, damals sogar ja noch bei Markus Molitor. Mhm. Dann, ich war immer unterwegs und hatte auch mit dem Vorhaben hier eigentlich erstmal überhaupt nichts zu tun. Das war so wirklich aus seiner Kindheit, seiner eigenen Geschichte entstandene Sache, dass er wirklich Lust hatte, mit Max Dudler, zu dem er auch eine persönliche Beziehung hat, dieses Objekt hier fit zu machen für die nächsten 100 Jahre. Und da er selber auch noch ganz wirklich massivst beruflich aktiv war Und es gab sehr früh schon Entwürfe von Max Dudler, aber das ist ja hier auch kein ganz einfaches Terrain. Wir sind hier vor diesem massiven Berg. Wir sind hier im Überschwemmungsland, was wir jetzt Pfingsten auch noch erfahren durften. Und da achtet man halt beim Bauen dann nochmal doppelt und dreifach drauf, was man hier eigentlich tut. Und dann haben wir halt, und das hat einfach gedauert. Also okay. Der erste Entwurf wurde dann nochmal komplett verworfen. Und genau, und bis dann klar war, wie, wo, was genau, das hat halt einfach ein bisschen Zeit gekostet.
Also das Gesamtkonzept des Ensembles, so wie man es heute sieht, ist im Grunde genommen dann erst richtig geplant und realisiert worden, als ihr, du und dein Mann auch schon die Idee hattet, hier machen wir Weingut und alles drumherum.
Nee, eben nicht. Deswegen ist es schon ein krasser, es ist schon eine wirkliche glückliche Fügung, weil es war schon voll in der Sanierung. Okay. Also wir haben irgendwie 2013 ging das hier los. Da haben wir das Dach neu gemacht. Also mein Vater und ich war natürlich hier öfter mal bei einer Baubesprechung, weil er ja im Rheinland lebt. Da habe ich ihm natürlich ein bisschen geholfen. Aber es war eigentlich immer erst noch total getrennt von allem, was wir machten. Natürlich war immer so dieses, wie so ein Think Tank, wenn jetzt da irgendwelche Ideen entstehen. Aber es war auch immer die Option, das danach zu verpachten oder ne, einfach einem Gastronomen an die Hand zu geben oder jemanden, der das dann betreiben will oder so. Und dann, aber mit diesem Weinbergskauf haben wir dann zusammen alle beschlossen, okay, lass uns das erstmal in der Familie versuchen, ob wir das selber betreiben und dann auch gegenseitig auch natürlich voneinander profitieren, weil das befruchtet sich natürlich auch extrem, wenn du Gastgeber bist und dann auch noch Weingut. Das ist natürlich für die Gäste ein tolles Erlebnis.
Ja. Genau, da lass uns mal einen Moment noch darüber reden, weil was du mir ja gezeigt hast, war das Gutshaus. Wir waren unten im Gewölbekeller, den ihr als auch Event-Location nutzt. Ich habe die Orangerie gesehen, die Remise. Aber das ist ja nun ein Ensemble, was wir vielleicht kurz mal den Hörerinnen so erläutern, dass sie sich das auch bildlich vorstellen können.
Ja, es ist ein spätbarockes Gutshaus. Direkt am Altarm der Saar und das haben Mönche gebaut 1740, also noch vor der Säkularisation. Diese Mönche, Prämonstratenser-Mönche aus Wattgassen, das liegt im Saarland, die hatten dort ein gigantisches Barockkloster, riesengroß, hängt auch ein Stich bei uns im Eingang, den ich auf einer Antikmesse glücklicherweise gefunden habe, wo man dieses Kloster in seiner Größe sehen kann. Und diese Mönche haben seit dem 14. Jahrhundert hier Wein gemacht in den Bergen, in den Steillagen der Saar, haben nachweislich auch ein bisschen Bier gebraut hier unten im Keller und Wein ausgebaut. Und da kommt auch unser Name her, weil wir auch in der Chronik gefunden haben, dass der Ort damals Kanzheim hieß und nicht Kanzhem, weil es ist nichts anderes. Unser Name ist ja nichts anderes als eine alte Form des Ortsnamens, weil wir sind auch immer sehr befreundet gewesen, also meine Eltern vor allem mit dem Oswald Matthias Ungers, ist auch ein ganz berühmter Kölner Architekt und der hat diesen schönen Spruch immer gesagt, der Ort schafft eine Idee und die Idee schafft einen neuen Ort. Und wir wollten halt unbedingt, dass wir diesen Kreis schließen zu der Geschichte dieses Ortes und das wollten wir halt auch mit der Architektur zeigen, dass quasi wir dieses Gutshaus respektieren und haben dann mit dem Max Dudler das und der Denkmalpflege das bestmöglich wieder saniert, bis in die letzte Pore nutzbar gemacht und haben das dann ergänzt, flankierend rechts mit einer Remise aus Stampfbeton, die aber so gefärbt ist, dass sie sich super in die Landschaft einfügt. Es ist kein grauer Beton, sondern mit Rheinsand gefärbter Beton. Einen sehr warmen Ton und sieht aus wie eine Skulptur, weil handgestampfte Schichten und auf der anderen Seite eine Orangerie, ein Gewächshaus, was auch mit so braunen Stahlstreben sich so ein bisschen nach oben zieht, aber es nimmt sich beides zurück im Verhältnis zum Gutshaus, aber hebt das Gutshaus gleichzeitig. Also es ist so ein bisschen mit gebührendem Abstand finden wir, feiert es das alte Gutshaus eigentlich noch mehr, als wenn es vielleicht ganz alleine da stehen würde. Und und gibt dem irgendwie dieses Moderne, was man sagt, okay, wir sind jetzt halt nicht mehr 1740, sondern wir sind jetzt 2024. Und das war so die Idee.
Genau. Ja, und das Glas der Orangerie gibt einem ja auch das Gefühl, man ist auch so ein bisschen gleichzeitig auch draußen, ne? Man ist im Weinberg fast.
Ja, man sieht die Steillagen hinter sich, um sich herum, die Weinberge. Wir haben ja auch das, und dann haben wir das Glück auf dem Gelände, wenn wir die Fenster öffnen oder im Garten sitzen, hören wir ja auch die Saar, weil die bei uns nicht gestaut ist, sondern bei uns fließt sie ja wild. Und dieses Rauschen der Saar ist halt auch was Besonderes hier am Altarm, weil sonst ist ja die Saar und die Mosel überall gestaut. Und wir haben ja hier diesen abgeschnittenen Altarm, an dem wir liegen. Ja. Und das gibt schon eine schöne Atmosphäre.
Das ist also quasi ein Ensemble, das Weinkultur und Baukultur ein Stück weit auch verbindet, ne?
Absolut. Also das ist absolut die Idee. Es war auch ein immer weinbaulich genutztes Gebäude und liegt ja auch einfach so spektakulär vor dem Kanzemer Altenberg. Es ist, auch der Berg trägt natürlich dazu bei, dass das Haus seine Wirkung entfaltet. Und ja, und zusätzlich genau Baukultur, Weinkultur.
Ja, und bei aller historischen Authentizität, die ihr da realisiert habt oder aufrechterhalten habt, ist es ja gepaart mit auch modernsten energetischen Techniken, ne?
Ja, genau. Also da haben wir auch sehr drauf geachtet. Wir haben hier Geothermie, was auch super geklappt hat. Wir haben wirklich sehr effizient bohren dürfen und haben jetzt Erdwärmepumpe. Und das ist natürlich ein Segen. Solar dürfen wir ja nicht, weil wir ein Denkmal sind. Da versuchen wir jetzt in unserer Produktionsstätte so viel Solarenergie zu produzieren, dass wir dann uns quasi neutralisieren gegenseitig.
Mhm. Den Wein macht er ja im Dorf, also in Kanzem, in einer anderen Location. Das Gutshaus, über das wir jetzt gerade reden, und über die Remise, das wird ja eher genutzt auch für Gäste, ne, für Events. Da gibt es eine Küche, hast du mir gezeigt, es gibt Speisezimmer. Wir haben in der Winothek gesessen, aber man kann auch übernachten, ne?
Genau, wir haben inzwischen Platz für 26 Personen. Wir haben hier auf dem Gelände 5 Doppelzimmer und machen Frühstück. Und dann haben wir direkt über den Fluss, 3 Minuten fußläufig, noch ein Haus saniert in der Pandemie. Und da ist ein Ferienhaus und noch 3 Wohnungen, die auch sehr gerne genutzt werden. Und da entscheiden die Leute dann ganz frei, ob sie mal frühstücken kommen oder sich selbst versorgen. Und dahinter liegt unsere Produktion im Dorf. Also es ist auch alles fußläufig. Mhm. Und da haben wir einfach Glück gehabt, also wirklich Glück gehabt in unseren ganzen Gründungsschritten, dass wir da einen alten Keller tatsächlich mitten im Dorf übernehmen konnten, der für uns groß genug ist. Das ist so ein ganz typischer alter Betonkeller aus den 60er Jahren. Und darüber sanieren wir jetzt die Hallen, damit wir da halt alles zusammen fassen können, was die Produktion angeht. Genau.
Aber jetzt Saar Riesling Sommer findet da rund um das Gutshaus statt, ne?
Ja, weil wir ja unseren ganzen Vertrieb von dort organisieren, genau, unsere Winothek und ja, und wie du ja auch gesagt hast, wir machen ja auch so noch viele Events. Es wird privat oft gemietet, unsere Räume mit den Zimmern oder auch ohne die Zimmer, und wir sind auch Außenstelle vom Standesamt. Das war auch die Idee der Standesbeamten, die standen auf einmal hier, und ja, die Orangerie wird sehr viel genutzt, um dort die standesamtliche Trauung zu machen.
Ja. Und Kulturveranstaltungen über das ganze Jahr, ne?
Ja, genau. Wir sind Austragungsstätte der Mosel Musikfestival und so weiter. Und das ist auch wirklich toll, weil wir wollten halt auch immer Teil des ganzen Geschehens gerne sein, und dass man einfach ohne Hemmungen hier auf den Hof läuft und was Schönes erleben kann.
Jetzt aber mal, Anna, zu euch als Weingut. Ihr habt diverse Lagen an der Saar, auch verschiedene Rebsorten. Erzählt doch mal, was ist der Kern eures Weinbergsbusiness?
Also wir haben inzwischen circa 8 Hektar, und wir haben angefangen mit dem Kanzemer Sonnenberg den ich ja auf dieser Spaziergangstour da mir zusammengesucht habe, und den Saarburger Fuchs, und haben dann noch ein Weingut übernommen, 2017 per Pacht hier aus dem Ort, das Weingut Reinhardt, und haben dann jetzt immer mal wieder noch Weinberge dazu gekauft oder gepachtet, und der Kern ist natürlich der Riesling. Und dann haben wir aber auch noch ein bisschen Spätburgunder und ein bisschen Weißburgunder. Und ja, aus dem Riesling machen wir die ganze Palette, die der Riesling zu bieten hat, von knackig trocken bis, ja, bis wirklich sehr komplex trocken, bis zum fruchtigen Kabinett über die Feinherben. Und ja, beim Spätburgunder, da hängt natürlich durch meine Zeit im Burgund auch sehr das Herz, und das finde ich natürlich auch super spannend, da immer mal zu gucken, in guten Jahrgängen, was kann ich auch in Sachen Rotwein draus machen. Das ist jetzt immer noch nicht so manchmal, also es ist noch nicht jeden Jahrgang so, dass ich das dann auf den Markt bringe, aber letztlich mache ich auch sehr viel Cremant davon, was auch ein super beliebtes Produkt ist, und wir machen einen Weißburgunder, der auch eher Terroir betont ist, also es ist jetzt nicht ein Weißburgunder, weil es gibt ja viele Weißburgunder, die schmecken alle sehr ähnlich. Auch hier versuchen wir sehr die Saar zum Ausdruck zu bringen. Es ist ein trockener Weißburgunder, logischerweise, ja.
Da scheint ja schon sozusagen auch eine bestimmte Approach, eine bestimmte Strategie scheint dadurch. Über die will ich gleich noch mit dir reden. Mich interessiert zuvor, wenn man an der Saar Lagen übernimmt, Johann Peter Reinhardt, hast du gesagt, 4 Hektar, in welchem Zustand übernimmt man die? Kann man die Dinge dann gleich so lassen, wie sie sind? Oder muss man dann auch immer mal wieder über Neupflanzungen nachdenken?
Bei den Weinbergen von Herrn Reinhardt mussten wir doch einiges jetzt peu à peu neu machen, weil die Anlagen einfach sehr, sehr alt waren und zum Teil auch sehr breit gepflanzt zum Beispiel. Oder in einem Erziehungssystem, das heißt Vertiko. Das ist, hat vielleicht kleine Vorteile, aber am Ende macht es das Leben nicht einfacher. Aber wir müssen da immer gucken, dass wir da eine gute Mischung finden, weil eigentlich wollen wir die alten Reben erhalten, wo es geht. Ja. Und deswegen haben wir zum Beispiel in unserer Parzelle im Altenberg haben wir zwischengepflanzt, weil das ist natürlich so ein bisschen verrückt, weil jetzt haben wir wieder eine Einzelstockanlage, die ist so gut wie gar nicht mechanisierbar. Aber da das jetzt keine Riesenfläche ist, gehen wir in solchen Parzellen lieber auch für die absolute Spitzenqualität, und dann ist Handarbeit völlig legitim. Ja. Und bei Weinbergen, wo wir halt ein bisschen effektiver arbeiten können, da haben wir natürlich hier und da jetzt mal eine moderne Drahtanlage installiert und auch hier und da auch mal neu gepflanzt.
Verstehe. Und wenn man neu pflanzt, hat man ja auch die Chance, die einmalige Chance, ein bisschen zu justieren. Ne? Welches Pflanzgut, genau. Welcher Klon, welche Unterlage und so
genau.
weiter.
Genau. Ja, am liebsten auch gar nicht Klon, sondern eine Selektion Marsal. Und genau. Und aber Junganlagen sind natürlich mit der Klimaveränderung auch gleichzeitig echt aufregend, weil weil es geht immer um Wasserversorgung, ja, dass die das schaffen, und man kann der einer Rebe schon sehr viel zumuten, aber wenn es natürlich wie 22 dann so gar nicht regnet, dann wird es halt irgendwann für alle sehr aufregend, ne? Weil dann muss man einfach gucken, wie die Reben das dann auch wirklich schaffen.
Ja, musst du dann bewässern, diese Junganlagen?
Ja, die muss man dann tatsächlich punktuell mal bewässern. Oder am besten pflanzt man natürlich auch so früh es geht, ne? Aber dann muss man aber wieder überlegen, okay, dann kriege ich nachher einen Frostschaden. Also man hat halt viele, viele Dinge. Es ist so ein bisschen, es ist immer wie in der Landwirtschaft, hat man viele Risiken, die man abwägen muss, und muss auch immer ein bisschen hoffen, dass es gut geht. Ja, es gehört dazu.
Ja, gehört dazu. Wie schlägt sich dann die Naturnähe, die Naturliebe von zwei Gärtnern, will ich mal sagen, nieder in der Pflege der Weinberge?
Ja, ich glaube, dadurch, dass wir natürlich Dinge lieben, die blühen, und finden wir das natürlich auch wunderschön, wenn es im Weinberg blüht. Da muss man natürlich aber auch immer gucken, manchmal muss man es natürlich trotzdem abmähen, weil wenn es zu feucht ist, die Luftfeuchte zu hoch oder es geht Richtung Ernte, dann will man ja nicht, dann kann man auch einfach nicht durch, weiß ich nicht, kniehohe Blumenwiesen laufen, weil man dann ja auch an die Rebe kommen muss und man muss gucken, dass die möglichst lange gesund bleiben und nicht anfangen zu faulen und so weiter. Ja. Insofern, aber wir haben natürlich, sind da natürlich sehr sensibel für, würde ich mal behaupten, dass wir alles andere auch immer gerne zulassen und so sehr man als Winzer die Brombeere eigentlich als negativ empfindet, sind wir als Gärtner natürlich auch immer Fans, die eigentlich als Frucht zu verarbeiten zu irgendwelchen tollen Sachen. Insofern ist es immer so, also wir sind uns sehr bewusst, dass es nicht in dem Sinne Unkraut gibt, sondern meistens in einem anderen Kontext man damit natürlich auch was machen kann. Ja, oder wie, ja.
Das heißt, ja. wenn man da rumspaziert als Weinfreund, sehen dann eure Weinberge anders aus? Unterscheiden sie sich optisch von den Nachbarweinbergen?
Also es ist ja Gott sei Dank, sage ich mal, wieder, es ist ja Gott sei Dank wieder viel mehr begrünt als früher. Früher waren die Weinberge ja komplett durch Herbizide frei gespritzt. Insofern, man sieht halt den Schieferboden hier und da kaum noch, ne? Weil alle die Begrünung haben, was auch gut ist gegen die Erosion, weil wir haben ja auch diese extremen Niederschläge zum Teil. Da will man natürlich auch nicht, dass dann die Erde irgendwo hinrutscht und das ist natürlich dann super, wenn das alles begrünt ist. Ja, es gibt natürlich schon Unterschiede. Es wird in anderen Weinbergen sicherlich der Boden noch mehr bearbeitet als bei uns. Wir sind da schon sehr extensiv unterwegs. Also wir brechen den vielleicht im Frühjahr einmal auf, aber dann lassen wir den eigentlich für die Saison meistens doch sehr in Ruhe und versuchen da das Wasser zu halten und dass der halt möglichst nicht austrocknet und so weiter und so fort. Also wir sind, Sie sehen sehr, es ist eher ja vielleicht ein bisschen wilder als bei manchem Nachbarn, genau. Mhm.
Aber letztlich orientiert ihr doch sicherlich all diese Arbeiten am erwartbaren oder am erhofften Ergebnis, ne? Also ihr wollt bestimmte Trauben haben, die sollen einen bestimmten Geschmack, einen Reifezustand haben, so dass er sagt, okay, die kann man jetzt ernten und damit können wir den Wein machen, der uns vorschwebt.
Genau. Ich meine, das ist natürlich, wenn man so eine Breite von unterschiedlichen Weinbergen erstmal zusammensammelt, da ist man natürlich noch nicht so total durchorganisiert wie vielleicht ein etwas etablierterer Betrieb oder über Generationen geführter Betrieb. Erstens mussten wir uns die Parzellen ja auch erstmal alle genau angucken. Man muss auch immer überall erstmal einmal ernten und dann ein Gefühl dafür kriegen, hier ist die Säure so, da ist die Säure so, weil das beeinflusst oder die Reife, die physiologische Reife. Und dann entscheidet man danach auch sicherlich mit der Bodenbearbeitung, ist der besonders gut trainiert oder steht da sogar manchmal das Wasser. Wir haben eine Flachlage, die hat durchaus viel Wasser, sind schnell am Wasser und da arbeitet man natürlich anders, als wenn man weiß, es ist ein sehr trockener Weinberg und so weiter. Also das ist natürlich und am Ende, wir sind absolut natürlich darauf angewiesen, was zu ernten, was gut ist natürlich und auch in, die Mengen sind nicht riesig, aber natürlich muss das schon, sollte das jetzt auch nicht ein gesundes Mittel unterschreiten, weil genau davon leben wir ja.
Seid ihr Vertreter eher die Spätlesen oder lest ihr eher früh mit einer sehr knackigen Säure?
Wir machen beides, weil wir dadurch diese Riesling-Stilistiken noch deutlich herausarbeiten können. Also zum Beispiel gehen wir für unsere feinherben Gutsriesling, die Gärtnerin, immer sehr auf den Punkt, um sicher zu sein, dass da auch die Säure noch präsent ist und in einer Klarheit präsent ist, die jetzt wirklich dieses für die Region berühmte, diese berühmte Spannung erzeugen kann zwischen dem Hauch von Restsüße und dieser Säure. Und genauso bei den Kabinetten. Das geht dann auch im Keller weiter, also den fruchtigen Kabinettwein, weil da brauchen wir einfach diese brillante, strahlende Säure und darauf ernten wir ganz spezifisch hin. Also im Saarburger Fuchs zum Beispiel, es ist eine Spitzensteillage und da gehen wir sehr früh für den Kabinett, also und Aber für unsere große Lage, für unser großes Gewächs gehen wir dann viel später. Genau. Und oder auch final die Ausleseselektion, die wir oft in dem Weinberg auch noch machen, die findet dann eher mit dem großen Gewächs gemeinsam statt, weil bis dahin sich hier und da dann doch ein paar Trockenbeeren gebildet haben und so weiter. Also es ist schon, es hat sehr viel damit zu tun, wohin man dann mit dem Lesegut will, in welches Produkt.
Genau, aber wie entwickelt sich denn so eine Idee von einem Portfolio, wie du es gerade beschrieben hast?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das war auch wirklich ganz am Anfang fast das Aufregendste an dieser ganzen Gründung. Erstens, was fülle ich da jetzt eigentlich ab und sind das wirklich gute Weine, weil klar kann man die rauf und runter probieren und kann auch Leute fragen, aber am Ende ist natürlich das, was der Kunde dann dazu sagt, doch ausschlaggebend und wie das, und dann genau, wo mache ich einen trockenen Wein, wo mache ich einen feinherben Wein, wie treffe ich die Entscheidung, das musste ich mir einfach jetzt, weil ich bin ja die Verantwortliche im Keller, das musste man sich einfach über die ersten 2-3 Jahre, da musste man sich einfach ranrobben und ja, ich nenne es nicht ohne Grund oft Kochen ohne Rezept, weil das ist so wie über einen Markt laufen, über einen, ja, über so einen Wochenmarkt laufen und gucken, was gibt es denn heute und dann entscheiden, oh, die sehen aber heute gut aus, die Birnen oder die Tomaten oder die Artischocken, und dann gucken, okay, ja, dann mache ich, die haben, ich beiß mal rein und okay, das ist eine Birne, die hat nicht so viel Säure. Da muss ich vielleicht doch einen Hauch Zitrusschale mit reingeben oder so. Ne, das machen wir beim Wein natürlich jetzt nicht, aber nur mal so als Idee. Ja. Und dann geht man vielleicht doch einen Stand weiter und guckt, ah, der hat eine andere Birnensorte. Dann mache ich doch lieber, nehme ich doch lieber die, weil, oder ich nehme lieber doch den Boskop-Apfel, weil da ist mehr Säure drin oder so. Also das ist halt genau, und das ist auch mein Hauptjob jetzt, wenn wir aus jetzt Ende August und irgendwann die Trauben weich werden und man anfangen kann, dann im September die zu verkosten, ist es eigentlich das Wichtigste vor der Ernte, die ganze Zeit rumzulaufen und diese Trauben zu verkosten und zu gucken, wie läuft die Reife und. Aber man hat natürlich über die Jahre jetzt die Erfahrung, dass der Saarburger Fuchs zum Beispiel eine Bank ist für eine große Lage trocken, weil die Säure immer einfach eine reife Säure, die sich super einbinden lässt in den Wein. Im Kanzimmer Sonnenberg ist die Säure so ein bisschen buschikosa und dem steht das halt super gut, wenn man dem nur ein bisschen Restsüße entgegensetzt, ne, und dann diese Spannung erzeugt und ja, genauso bei den Kabinetten. Ich habe nicht ohne Grund am Anfang die Kabinette ohne Lage vermarktet, weil ich mich da nicht so festlegen wollte. Verstehe. Dass dann der Kunde merkt, okay, es ist jetzt immer ein Kabinett aus dieser Lage, aber da war ich mir dann am Anfang, bin ich auch ganz offen und ehrlich, nicht sicher, dass ich das dann jedes Jahr so einen spannenden Kabinett da auch wirklich hinbekomme. Ne? Dafür kannte ich die Weinberge noch nicht gut genug.
Ja. Jetzt verstehe ich auch deine Herangehensweise oder das Bild des Kochs. Ne? Das, als Kellermeisterin bist du das im Grunde genommen ja auch ganz ähnlich. Du hast die Grundzutaten geerntet und jetzt, du musst aber im Grunde genommen da schon wissen, ne? Wenn du erntest, worauf das am besten hinausläuft.
Genau.
Weil du ja, wie auch ein guter Koch, dann im Prozedere des Kochens, des Weinmachens, ja möglichst den ursprünglichen Geschmack der Zutaten zur Geltung bringen willst, ohne da noch großartig zu verändern oder zu intervenieren.
Genau, das ist genau das. Und deswegen ist es umso wichtiger, genau zu wissen, welches Material, welche Trauben gehen in welchen Wein, damit man eben möglichst nicht mehr intervenieren muss. Ne? Weil wenn da was schief läuft, dann ist man doch am Küvitieren oder muss irgendwie ja was sich überlegen. Und das versuche ich bisher auch, habe ich das auch erfolgreich geschafft, einfach zu vermeiden. Also wir machen ja auch nur Spontanvergärung. Da war ich am Anfang auch nicht sicher, ob man das durchhalten kann, weil da fehlte mir auch ganz ehrlich die Erfahrung. Es wird einem von Kollegen immer erzählt, sie machen Spontanvergärung. Aber ich habe immer gedacht, ob das jetzt auch immer so klappt, mal gucken. Aber es hat alles geklappt. Insofern,
ja. Gibt es das denn auch, dass dann mal man fast nicht durchgärt und im Sommer dann vielleicht wieder beginnt?
Das gibt es und es gibt auch, dass es nicht anfängt und dann nimmt man mal einen Eimer Hefe aus einem Tank, der schon gut gärt, ne, und motiviert den anderen Tank mit der Hefe. Also, aber das ist ja, das passiert natürlich ab und zu. Nicht oft, aber jeder Tank ist anders und das hat ja auch einfach wiederum auch mit dem Weinberg zu tun. Wie ist die Nährstoffversorgung? Hatte der Wasser, hatte der kein Wasser? Das gärt halt einfach nicht alles einheitlich. Das ist auch völlig normal. Ja.
Und jedes Jahr ist ein bisschen anders, ne?
Genau. Aber das ist ja auch Teil unseres Jobs. Also das ist ja genau das. Ja, wir ernten halt, was uns angeboten wird und machen das Beste draus. Und das, ja.
Hast du denn sowas wie einen Lieblingswein aus deinen Weinbergen innerhalb des Portfolios?
Nee, also einen Lieblingswein habe ich tatsächlich nicht, weil dafür bin ich viel zu sehr fasziniert von dieser Vielseitigkeit der Rebsorte Riesling. Ne? Und das macht's. Ich finde, das ist extrem abhängig davon, was für ein Wetter, was für eine Stimmung, was für ein Essen oder eben auch kein Essen, was für ein Umfeld. Welche Leute und ich finde, jede Situation hat so seinen eigenen Riesling, also hat ihr, ja, und das also wenn ich die sah in der Nussschale, so ganz kompakt erklären will jemanden, ja, dann zeige ich schnell die Gärtnerin, weil also einfach ein Wein, der erklärt oft, die so gar noch nie sah oder keine Idee haben, was unser Terroir ausmacht, dann kann man einen guten Feinherben zeigen, weil der sowohl noch für Trockentrinker, sag ich mal, absolut verständlich ist und dann diese Fruchtigkeit des Rieslings einfach aber schon voll zur Geltung bringt und einen dann trocken wieder abholt. Und dieses Spannungsfeld, da hat man eigentlich immer schnell erklärt, worum es hier geht auf unserem Hängen.
Und wie unterscheidet sich die Gärtnerin von dem Kanzumer Riesling?
Der Kanzumer Riesling ist ja ein Ortswein und ist einfach charakteristisch für den Kanzumer Sonnenberg und ist auch immer etwas kraftvoller. Die Gärtnerin ist einfach immer noch ein bisschen leichter, vielleicht noch ein Hauch unkomplizierter. Es ist ja einer unserer Alltagsweine, genau. Und der Kanzumer, der hat schon ein bisschen mehr Anspruch. Da kann man auch schon mal ein bisschen kräftigeres Gericht schon mit einer bisschen kräftigeren Soße oder noch mehr Gewürzen dazu stellen.
Ja. Ich habe ja den Kanzumer Riesling in Vorbereitung auf unser Podcast-Gespräch heute mal vorprobiert gestern Abend. Und mein Eindruck war, dass es ein Wein ist mit, ja, so wunderschöne Textur. Ich fand die Textur sehr, sehr seidig und elegant. Am Gaumen ein sehr feiner Wein. Der hatte so mittlere Fülle. Also er war nicht mit einem sehr reichen, intensiven Body ausgestattet. Aber es hat gepasst. Es war fruchtig, es war rund, es war delikat. Es war ein bisschen verspielt, wie das für einen Riesling von der Saar auch sein soll. Hatte die nötige Tiefe, Frucht, Balance. Und das alles bei, ich glaube, 10% Alkohol, ne?
Genau.
10% Alkohol in der Nase, ist natürlich so ein bisschen rauchig, flintig. Immer wieder auch reife Frucht, die am Gaumen dann auch nochmal im Hintergrund, aber immer auch präsent war, nicht vordergründig, aber immer so mitgespielt hat. Also es war durchaus ein Wein, auf den ich mich auch heute oder morgen nochmal freue, weil er, glaube ich, sich auch in der Flasche weiterentwickelt über ein paar Tage und bin sehr gespannt, wie es vorangeht.
Ja, also das beschreibt auch eigentlich ganz schön, worum es auch uns auch wirklich geht. Also wir versuchen wirklich sehr zeitlose Weine zu machen, also die sich lange halten und die ja auch über die Jahre noch Spaß machen, die sehr langsam reifen. Also ein gut gemachter Riesling ist ja wirklich eigentlich eine sehr langlebige Geschichte, gerade aus einem kühlen Klima wie hier an der Saar. Und ja, und dieses gleichzeitig Tiefe, aber eben ohne die Leichtigkeit aufzugeben, das ist selbst in unseren großen Gewächsen ein Thema, weil das macht uns, ich finde, das macht einfach die Region auch aus. Also da geht es nicht um die Alkoholprozente, im Gegenteil, wirklich im Gegenteil, es geht so, und da, weil die Tiefe kriegen wir ja auch oft noch durch, also die physiologische Reife und dann durch auch das lange Hefelager. Und bei den Trockenen haben wir dann oft auch noch ein bisschen Mazeration, also Maischestandzeit. Das heißt, wir quetschen die Trauben sanft an und lassen die über Nacht ziehen, einfach um die Struktur ein bisschen dichter zu machen für die Trockenen. Und aber auch da haben wir dann immer noch am Ende ausreichend Säure, Eleganz, die das alles trägt. Und ja, also ohne... um halt eben nicht mit 12-13% um die Ecke zu kommen, sondern was ja auch ein Geschmacksträger ist, Alkohol. Aber darum geht es hier halt nicht an der Saar für mich persönlich. Ja.
Ja, und du hast mir noch einen zweiten mitgegeben, das war der 21er, der Fuchs. Da kannst du vielleicht doch mal einen Satz sagen, was man ja bei euren Weinen immer wieder sieht, der Kanzimer, der Fuchs. Das heißt, du hast immer den Artikel dazu. Was hat das für eine Bewandtnis?
Na, es ist, glaube ich, eher so ein bisschen unsere Kunstaffinität. Also das ist, hat eigentlich, ja, es ist eigentlich so ein bisschen für uns, das ist, um den Charakter zu betonen. Ja, also es ist so ein bisschen, dass man da so ein bisschen hängen bleibt, dass es für uns genau der Wein ist. Und das ist ein bisschen daraus entstanden, dass wir auch uns immer bemüht haben, ein sehr kleines Portfolio zu machen. Also nicht so ein Riesen und lieber sehr, sehr auf den Punkt gebrachte Weine, anstatt jetzt ein Riesen Portfolio. Das kommt ein bisschen daher.
Ja. Verstehe. Also der Fuchs 21, der war natürlich mit 11,5%, auch am Gaumen hat man das gemerkt, körperreicher wirkte er, wirkte insgesamt noch ein Tick druckvoller, hatte sogar für mich auch, obwohl er ja, glaube ich, trocken ist, einen kleinen Touch von Süße, die ich da im Finale zumindest gespürt habe, gleichzeitig aber auch so ein kleines bisschen Salzigkeit, es war wieder auch das Rauchige des Schiefers war zu erkennen, aber insgesamt auch wiederum der Betonung auf zurückhaltende Eleganz und auch wieder verspielte Leichtigkeit, die trotz allem im Ergebnis zu spüren war. Und auch hier wieder, glaube ich, kann man sich für die nächsten Tage freuen, denn hier ist sicherlich noch eine Menge auch Entwicklung da, wenn der Wein so ein bisschen Luft hat.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt mit dem Team gerade die 23er probiert. Das sind wirklich, man kann immer erkennen, wo die Reise hingeht, aber die sind oft je jünger, umso reduktiver, weil wir denen halt ein bisschen was mit auf den Weg geben, weil wir wirklich versuchen, dass die Weine nach Jahren immer noch genauso viel Spaß machen wie am Anfang und man sich quasi auch darauf freuen kann, dass sie einen so ein bisschen begleiten. Und ja, und 21 war ja auch ein kühles Jahr und die kühleren Jahre brauchen sowieso auch immer noch mehr Zeit als die bisschen wärmeren Jahre, die Aromatik versteckt sich immer so ein bisschen mehr und ja, gleichzeitig sind es auch oft sehr haltbare Jahre und ja, und der Fuchs hat natürlich, wie eben erwähnt, die Mazeration. Dadurch hat man eine kleine Phenolik mit da drin, ist zwar dann auch im Holzfass ausgebaut, der die Phenolik wieder so ein bisschen abrundet im Holzfass und dann das lange Hefelager, was sicherlich auch zu dieser bisschen rauchigen Note beiträgt und das alles. Genau, das macht die Komplexität und die Tiefe und ja, und macht es halt so ein bisschen spannend, dass man immer wieder reinriechen will, gucken, wie schmeckt er denn jetzt und so, wie du sagst, ja.
Was ist da, wie einflussreich? Das Holzfass ist ja im Grunde genommen eher eine etwas oxidativere Umgebung. Die Hefe wiederum wirkt reduktiv. Wie wirkt das zusammen und wer gibt den Ton an?
Das kann ich nicht beantworten. Also ich weiß nur, dass es beides, also es wirkt ja quasi gemeinsam, dass es den Wein einfach ein bisschen abrundet. Ich meine, das ist immer bei der Saar immer alles relativ. Also ne, der bleibt immer, behält immer seine Frische, Aber dass dieses oxidative Umfeld ist halt nicht unwichtig nach dieser Mazeration, weil wenn ich den jetzt im Edelstahl vergären würde, dann würde vielleicht ein mini kleiner, je nach Jahrgang, würde vielleicht so ein Hauch bitter Eindruck, den muss man nicht als negativ empfinden, aber wäre vielleicht dann in der Jugend einfach ein bisschen zu viel. Das könnte schon sein und das hilft natürlich extrem, aber das macht die Hefe, rundet das genauso ab. Und dieses Hefelager, da kommt vielleicht auch dieser Hauch von süßer Eindruck her. Da entwickeln sich ja so sehr komplexe Proteinstrukturen und die können auch so eine Art süßer Eindruck hinterlassen. Und das ist halt einfach Teil dieser Komplexität.
Ja, ist definitiv komplex. Und auch wieder andere mit einer sehr schönen Textur. Da finde ich, also so wie er den Gaumen berührt, wie er sich im Mundraum entfaltet, das ist mir als sehr persistent, charmant und gleichzeitig auch haptisch attraktiv erschienen. Mhm. Das war das, was mir in Erinnerung jetzt bleibt. Anna, die Vermarktung findet bei euch auch zum Teil über eure Vinothek statt. Ne? Man kann euch besuchen und kann dort probieren und auch was mitnehmen.
Genau, absolut. Also wir haben eigentlich jeden Tag auf und auch an den Wochenenden und genau, wir sind ja auch vom DBI ausgezeichnet worden als eine der schönsten Vinotheken und das versuchen wir natürlich auch zugänglich zu machen. Das wäre ja jetzt schade, wenn man dann nicht zu uns kommen könnte.
Das ist so eine Vinothek, ja. Die hat den Charme einer Vinothek, aber auch den Charme eines gepflegten Wohnzimmers, ne?
Ja, oder Esszimmers, genau. Ja. Also, wir versuchen da halt auch mit so einem gewissen Understatement und so einer gewissen Selbstverständlichkeit, das nicht zu marketinggetrieben. Ich meine, ich weiß auch, wie Marketing funktioniert. Man könnte jetzt auch eine riesen Produktpräsentation da starten und aber vielleicht bin ich auch einfach zu sehr Fan von diesen Weingütern über Generationen, wo irgendwie immer in Wohn- oder Esszimmern die Gäste empfangen wurden. Und in unserer Gästehaus-Situation passt das auch irgendwie sehr selbstverständlich. Also das ist das kommt auch gut an. Die Leute fühlen sich da sehr wohl. Ja.
Ja. Das mag den einen oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin motivieren, vielleicht jetzt zum Saar Riesling bereits zu kommen. Der findet genau wann statt? Sag nochmal das Datum.
Im August noch, genau. Das letzte volle Augustwochenende.
Genau, 24. Genau. 25. an zwei Tagen, ne?
Genau. Entschuldigung, ja.
Genau. Also wer jetzt da noch plant, der sollte sich auch schon um eine Übernachtung kümmern, ne?
Ja, absolut.
Bei euch ist ausgebucht oder geht da auch noch was?
Ja, wir haben so eine Mini-Warteliste. Ein bisschen Bewegung ist ja immer, aber es ist leider, sieht schon nicht so gut aus. Nee, genau.
Fein. Ja. Anna, ich danke dir ganz herzlich für deine gerne. Zeit, für die wunderschönen Beschreibungen, die du rund um dein Weingut und auch die Historie hier präsentiert hast. Ich drücke dir und deinem Mann Stefan die Daumen, dass es erstens einen schönen Saar-Riesling-Sommer gibt dieses Jahr, dass er auch wettermäßig unter einem guten Vorzeichen steht und auch für die Ernte alles Gute. Das ist ja ein durchwachsenes Jahr bisher gewesen mit viel Regen, aber die letzten Wochen können da auch nochmal einen Schub geben, ne?
Absolut, genau. Und wie gesagt, wir machen immer das Beste draus. Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht.
Hab eine gute Zeit und auf bald.
Auf bald.
Tschüss.
Tschüss.
So ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit der dann doch irgendwann sesshaft gewordenen Weltenbummlerin Anna Reimann vom Weingut Kanzheim in Kanzem an der Saar. Nächste Woche werde ich noch einmal einen Podcast mit einem Saarwinzer veröffentlichen. Florian Lauer nimmt dann am Mikrofon Platz und wird nicht nur meine Fragen rund um sein Weingut in Eil und sein Portfolio beantworten, sondern uns einen vertieften Einblick in das komplexe Terroir der Weinregion Saar geben. Wer also endlich mal die Region zwischen Konz und Serrich en Detail verstehen möchte, der sollte in genau 7 Tagen wieder einschalten, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.